über den Wert einer Bibel hat jetzt Vivian schon übernommen. Dazu brauche ich gar nicht mehr viel sagen. Dass es ein Schatz ist, hat Markus am Anfang gesagt, wo man Beute machen kann. Und ich möchte an diese Gedanken anschließen und ich möchte uns ins Alte Testament hineinnehmen, in die Zeit von Jeremia. Ich weiß nicht, ob ihr euch eine Zeit vorstellen könnt, wo das Wort Gottes nicht diesen Wert hat. Ja, wir haben von den Mönchen gehört hier in der Geschichte von dem Konstantin Tischendorf, die eigentlich ja sich ursprünglich mal zurückgezogen haben, um Wort Gottes zu studieren. Und aus dieser Zeit, dann bekommt man mit, dass sie das Wort Gottes, ich weiß nicht, was sie sonst noch für Literatur da hatten in ihrer Bibliothek, aber das ursprüngliche Wort Gottes irgendwie in den Hintergrund gerückt ist. Heutzutage gibt es Gottesdienste und Kirchen oder Gottesdienste, die abgehalten werden, wo das Wort Gottes, die Bibel, überhaupt nicht mehr aufgeschlagen wird, wo Fabeln zur Sprache kommen oder irgendwelche Philosophen oder historische Personen, aber Wort Gottes nicht mehr gelesen wird und nicht mehr hineingeschaut wird, was Gott direkt an uns Menschen gerichtet hat. Und Jeremia lebte in einer Zeit, wo es ähnlich war. Er lebte ungefähr 600 vor Christus und er erlebte den letzten König, den König Josia, der aufgrund eines Fundes des mosaischen Gesetzes irgendwo im Tempel das Wort Gottes nochmal nahegebracht bekommen hat und das Volk Israel nochmal neu auf Gott ausrichtete. Ich weiß nicht, wie Tempelgottesdienste davor ausgesehen haben, aber anscheinend waren das nur noch Rituale, gewisse Veranstaltungen, wo Wort Gottes nicht mehr so präsent war, weil es auf einmal durch diesen Fund eine ganz neue Ausrichtung gab und Josia feststellen musste, dass das Volk Israel gar nicht mehr so mit Gott, der sie berufen hat, als Volk unterwegs gewesen ist. Und gleichzeitig erlebte Jeremia auch wieder den Verfall des Glaubens, den Abfall des Volkes Israel und die Abwendung von Jahwe, dem Gott Israels, das sich wieder dem Götzendienst und den Göttern der Nachbarvölker widmete und übernahm. Nehmen wir noch mal kurz diese Szene der Kinder hier. Ich glaube, Willi oben in der Technik war kurz vorm Herzinfarkt eben, was Mikrofon und Technik betraf, das Abgelenktsein von Kindern und ja, hier und da ein Schmunzeln von uns. Aber geht es uns nicht manchmal ähnlich? Inwieweit ist Gottes Wort noch für uns im Alltag von großem Wert und Präsenz? Wir haben Kinder gesehen, die sich abgelenkt waren. Keine Beschuldigung hier an die Kinder. Das sind Kinder, die dabei sind, dass wir sie erziehen und ihnen Wort Gottes nahebringen wollen. Aber ich glaube, wir verhalten uns manchmal ähnlich. Das Wort Gottes, also es gibt so viele Ablenkungen. Ja, die uns daran hindern, wirklich Gottes Wort an uns heranzulassen. Und vielleicht kannst du dir nicht vorstellen, dass du irgendwann mal vielleicht in einer Phase lebst, wo die Bibel irgendwo im Regal steht und keine Verwendung mehr hat. Wo wir 2003 unser Haus gekauft haben, haben wir eine nagelneue Traubibel aus den 50er Jahren im Regal stehen gehabt. Ich glaube, die ist am Hochzeitstag den Vorbesitzern überreicht worden und nie benutzt worden. Vielleicht ist das für dich jetzt undenkbar, aber ich glaube, wenn wir mal so in uns hineinhorchen, ja, die Schritte, bis es dazu kommt, dass wir Wort Gottes vielleicht gar nicht mehr in der Hand halten, wie entstehen solche Schritte? Sie entstehen dadurch, dass Ablenkungen da sind. Und ich hoffe, dass ich euch mit dem Leben von Jeremia und dem, was wir in dem Jeremia-Text finden, so ein bisschen erinnern darf und herausrufen darf, dass uns die Bibel, Gottes Wort, wieder neu wichtig ist und dass von dem her unser Leben beeinflusst wird und nicht andersrum, dass andere Dinge unseren Glauben beeinflussen. Jeremia wurde zum Propheten berufen, also zum direkten Sprachrohr Gottes zu seinem Volk. Und die Botschaft von Jeremia war eine zweifache. Sie beinhaltete dass Gott das Gericht über sein Volk ausrief, weil es seine Gebote verlassen hatte. Und gleichzeitig beinhaltet es eine Botschaft und Aussagen der Hoffnung für die Zukunft, dass Gott Gerechtigkeit walten ließ, aber auf der anderen Seite aber auch Gottes Gnade verkündet worden ist, dass er sich wieder neu dem Volk zuwenden wird. Und die Botschaft der Gnade und Gerechtigkeit ging aber weit über das Volk Israel hinaus und der damaligen Geschichte. Sie verwies auf den Messias, den Erretter, also auf Jesus, und sie richtete sich auch an die Nationen, also über das Volk Israel hinaus, an alle Menschen, dass ein Retter kommen wird, der Erlösung von Sünde und Verlorenheit bringen wird. Und gleichzeitig geht die Botschaft auch als Gerichtsbotschaft an das Babylonische Reich, das zu der Zeit die Herrschaft übernahm und ebenso gottlos lebte und als ein Sinnbild für eine rebellische Nation dargestellt wird. Die Geschichte Israels zur Zeit Jeremias ist das, was Galater 6, Vers 7 in kurzen Worten zum Ausdruck bringt. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wir leben 2020. Und wir leben der sogenannten letzten Zeit oder Endzeit, also der Zeit nach Jesu Kommen auf der Erde und der Zeit, wo er einmal wiederkommen wird. Und die Offenbarung eben im Lobpreisteil wurde schon aus der Offenbarung gelesen, von diesem Ende hin, zu dem wir hin leben als Gläubige, beginnt mit den Worten: Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus, alles, was er gesehen hat. Und jetzt selig ist, der da liest, die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Vielleicht ist das so ein ähnlicher Aufruf, wie Jeremia ihn an das Volk Israel gerichtet hat. Und auch hier werden wir herausgefordert, uns dem Wort Gottes zuzuwenden, es zu lesen, hinzuhören, was es uns zu sagen hat und vorbereitet zu sein, es zu halten, es zu behalten, davon zu lernen, es in unserem Leben durch alle Lebensbereiche durchdringen zu lassen, mit dem Hinweis, die Zeit ist nahe. Jesus wird wiederkommen und Jesus wird am Ende Gericht halten, so wie er über das Volk Israel zur Zeit Jeremias Gericht gehalten hat. Und wir werden am Ende alle mit einer Bewertung vor Gott stehen. Und deshalb lasst uns lernen am Volk Israel und an der Zeit Jeremias. Ich möchte aus Jeremia 9 lesen, die Verse 12 bis 21 zuerst. Ihr könnt gerne mit aufschlagen und dann die Verse 24, 25 und dann möchte ich die Verse 22 und 23, die dazwischen stehen, dranhängen, wo auch mein Kern der Predigt heute hinauslaufen soll. Dort steht Jeremia 9, ab Vers 12. Und der Herr sprach: Weil sie mein Gesetz verlassen, das ich ihnen vorgelegt habe, und meiner Stimme nicht gehorchen und nicht danach leben, sondern folgen ihrem verstockten Herzen und den Baalen, die ihre Väter sie gelehrt haben. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Siehe, ich will dies Volk mit Wermut speisen und mit Gift tränken. Ich will sie unter die Völker zerstreuen, die weder sie noch ihre Väter gekannt haben, und will das Schwert hinter ihnen herschicken, bis es aus ist mit ihnen. So spricht der Herr Zebaoth: Gebt Acht und bestellt Klageweiber, dass sie kommen, und schickt nach den weisen Frauen, dass sie kommen und herbeiheilen, um uns klagen, dass unsere Augen von Tränen rinnen und unsere Augenlider von Wasser fließen. Horch, man hört ein Klagegeschrei in Zion. Ach, wie hat man uns Gewalt angetan und wie sind wir zuschanden geworden. Wir müssen das Land räumen, denn sie haben unsere Wohnungen geschleift. Ja, höret ihr Frauen des Herrn Wort und nehmt zu Ohren die Rede seines Mundes. Lehrt eure Töchter klagen und eine Lehre die andere dieses Klagelied. Der Tod ist zu unseren Fenstern hereingestiegen, in unsere Paläste gekommen. Er würgt die Kinder auf der Gasse und die jungen Männer auf den Plätzen. So spricht der Herr: Die Leichen der Menschen sollen liegen wie die Dung auf dem Felde, wie Gaben hinter dem Schnitter, die niemand sammelt. Und jetzt ab Vers 24. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich heimsuchen werde alle die Beschnittenen und die Unbeschnittenen, nämlich Ägypten, Juda, Edom und die Ammoniter, Moab und alle, die sich das Haar stutzen, die in der Wüste wohnen. Denn alle Völker sind unbeschnitten und ganz Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Das sind keine Bibelverse, die wir auf Postkarten oder auf Plakaten drucken würden. Keine Verse, die wir als Geburtstagsgruß oder Genesungswunsch mitgeben wollen. Obwohl es Aussprüche Gottes sind, 6-mal steht in diesem kurzen Text sehr deutlich, so spricht der Herr. Oder weist darauf hin, dass es direkte Worte Gottes sind. Wir suchen eher Verse wie diese, die die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zum Ausdruck bringen. Und genau zwischen diesen zwei Texten stehen Vers 22 und 23. Dort steht, so spricht der Herr. Ein weiteres Mal spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Um diese Verse soll es in der Predigt gehen, sie gehen aber nicht ohne die Verse davor und danach. Wie soll mein Antrieb im Leben sein? Womit soll ich mich rühmen? Oder anders ausgedrückt, wenn ich mit irgendetwas angeben möchte, dann soll ich es damit tun, dass ich unseren Gott, den Herrn, kenne. Und das macht auch schon so ein Stück weit den Konflikt bzw. das Spannungsfeld deutlich, den wir in Bezug auf unseren Vater im Himmel haben. Barmherzigkeit auf der einen Seite, Recht und dann Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Für uns Menschen ist das ganz, ganz schwer zusammenzubringen. Mit der Himmelfahrt von Jesus Christus und der Sendung des Heiligen Geistes auf alle Gläubigen leben wir deutlich in dieser sogenannten Endzeit. Die Hoffnung für die Nationen, die gute Nachricht für alle Menschen, dass es einen Retter, einen Messias gibt, die Jeremia vorausgesagt hat, ist eingetroffen. Die Endzeit bezeichnen wir aber auch gleichzeitig als eine Gnadenzeit. Die Gerichte Gottes über die Menschen, die in der Offenbarung vorhergesagt werden, haben am Ende nur einen Zweck: Menschen zu retten, Menschen die Augen zu öffnen für Gott und für seinen Sohn Jesus Christus, bevor die Zeit einer Umkehr, einer Buße nicht mehr möglich ist. Also den gleichen Zweck wie das Gericht zu Zeiten von Jeremia. In Kapitel 10 von Jeremia spricht Gott über die toten Götzen, woran sich die Menschen gehängt haben. Dort steht direkt am Anfang, höret, was der Herr zu euch redet, ihr vom Volk Israel. So spricht der Herr, ihr sollt nicht die Weise der Heiden annehmen und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten, denn die Bräuche der Heiden sind alle nichts. Man fällt im Walde einen Baum, der Bildhauer macht daraus mit seinem Händewerk, macht daraus mit dem Beil ein Werk seiner Hände. Er schmückt mit Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Es ist ja nichts als eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Sie können nicht reden und man muss sie tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Aber dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß, wie du es mit der Tat beweist. Gott beweist in seinen Segnungen wie in der Anwendung von Recht und Gerechtigkeit, dass er der Herr ist. Sich Gott zu rühmen und ihn zu kennen, heißt seinen Umgang mit Barmherzigkeit, mit Recht und Gerechtigkeit hier und jetzt zu leben. Das, was für Gott kein Problem ist, Gnade, Recht und Gerechtigkeit gleichzeitig zu handhaben, das versetzt uns regelmäßig in eine Spannung. Das erleben wir in unserem Gemeindealltag. Wo kann ich auf der einen Seite barmherzig sein, ohne das Recht und die Gebote Gottes auf der anderen Seite zu mindern? Wie können wir auf der einen Seite Recht sprechen und gleichzeitig gegenüber jedem gerecht sein? Wie kann man gerecht sein und trotzdem barmherzig? Im Gemeindealltag heißt das, dass wir uns immer wieder mit diesen Positionen gegenüberstehen. Doch Gott sagt, ihm gefällt es, genau so zu sein, weil er das hinbekommt. Für uns Gläubige bleibt es so eine Spannung, die wir in der Gegenwart Gottes als Christen und als Gemeinde aushalten müssen. Das heißt aber, dass wir in unserer Nachfolge, in unserem Gemeindeleben immer an Grenzen stoßen werden, wo die letzte Antwort Gott gehört. Und trotzdem dürfen und sollen wir in der Gegenwart Gottes immer wieder die Balance zwischen Gnade, Recht und Gerechtigkeit suchen, um damit auf unseren himmlischen Vater hinzuweisen. Es gibt Situationen, gerade auch im Neuen Testament, die uns immer wieder vor diesem Dilemma führen oder vor dieser Spannung führen. In Matthäus 20 steht ein Gleichnis vom Himmelreich, wo, da ist ein Weingärtner, der den ganzen Tag auf dem Marktplatz immer wieder geht und Arbeiter anwirbt. Die einen haben den ganzen Tag gerackert unter der Sonne, die anderen haben am Abend nur eine Stunde gearbeitet und jeder bekommt den gleichen Lohn, ein Hinweis auf das Himmelreich und das ewige Leben, das jeder geschenkt bekommt, der an Gott glaubt und Buße tut. Vielleicht bist du 40 Jahre Christ, hast Gott gedient, vielleicht unter widrigen Umständen irgendwo im Missionsdienst gewesen, auf viel verzichtet und ein anderer wird kurz vor seinem Tod gläubig und beide bekommen das Himmelreich. Ist das gerecht? Vor Gott ja. Jona sitzt vor den Toren Ninives und erwartet die Gerechtigkeit Gottes, dass er Ninive entsprechend seiner Botschaft, die Jona ja dem Volk verkündigen sollte, zerstört. Er erlebt die Gnade Gottes als Antwort auf die Buße der Bewohner und der Stadt. Und die Stadt wird nicht dem Erdboden gleichgemacht. Ist das gerecht? Warum wird Petrus auf übernatürliche Weise aus dem Gefängnis befreit? Und Johannes wird auf den egozentrischen Wunsch einer Frau geköpft. Deutschland, Europa und die westliche Welt ist überflutet von Bibeln. Wir haben eben von alten Funden gehört und aus einer Zeit, wo Abschriften der Bibel noch von hohem Wert waren. Wir leben in einer Fülle von Bibeln, Übersetzungen und christlicher Literatur. Und woanders auf dieser Erde gibt es Menschen, die nichts dergleichen haben, um Gott kennenzulernen. Das ist unter anderem ein Job von Andrew und Nelly, Menschen auszurüsten, Missionare auszurüsten, um in diese Gegenden zu gehen. Wir leben in einem Land mit Glaubensfreiheit und in vielen Ländern dieser Erde gibt es Menschen, die nichts dergleichen haben und unter Unterdrückung und Verfolgung leiden. Wenn wir zwischenmenschlich weitermachen, dann sind wir uns selbst gegenüber manchmal viel gnädiger und barmherziger, nehmen also gerade diese Seite Gottes für uns in Anspruch, fordern aber beim Nächsten Gottes Recht und Gerechtigkeit, dass er mal ein hartes und klares Urteil spricht. Sind wir bereit, uns persönlich dieser Spannung auszusetzen, dass Gnade, Recht und Gerechtigkeit auf der gleichen Ebene bei Gott stehen und gleichen Raum bei Gott finden? Ich denke, wir bekommen diese Dinge nur in Jesus Christus zusammen, weil in ihm und in dem, was er getan hat, diese drei Dinge miteinander verschmelzen. Dem Recht wurde Genüge getan, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus Christus ist für unsere Sünde gestorben. Durch Jesus Christus sind wir gerecht gesprochen. Und mehr Gnade gibt es nicht als die, dass Jesus Christus unsere Sünden auf sich genommen hat und wir sie vergeben bekommen, wenn wir sie bekennen. Wenn Liebe, Gnade und Barmherzigkeit nicht in einer Balance mit Recht und Gerechtigkeit stehen, dann verliert der Leib Gottes, die Gemeinde, ihre Kraft, Botschafter Gottes zu sein und Menschen zu Jesus zu führen. Und deshalb, weil das in Jesus Christus zusammenläuft, ist Jesus der einzige Weg der Errettung, der einzige Weg zum Leben, der einzige Weg zu Gott, unserem Vater. Wege, die Jesus Christus ausklammern, verlieren sich in einem Gottesbild, das am Ende doch alles irgendwie gut wird, dass Gott die Menschen liebt und niemand verloren gehen wird, unabhängig von seinem Leben. Es wird Gottes Gerechtigkeit und seine Gebote ausgeklammert. Oder es wird auf Recht und Gerechtigkeit gebaut, die Werke müssen passen, ich muss es mir auf irgendeine Art und Weise erarbeiten, am Ende hoffen, dass es irgendwie gereicht hat. Das Geschenk der Gnade wird ausgeblendet. Jeremia predigt hier dem Volk Israel beides. Beides tritt ein. Gottes Gericht über das Volk Israel, weil es seine Gebote verlassen hat, aber auch seine Gnade, weil es Menschen gibt, die an ihm glauben und die ihm vertrauen. Es ist unsere Aufgabe als Christen, heute beides zu leben. Die Freudigkeit der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes, die er mit Jesus Christus geschenkt hat, aber auch die Ernsthaftigkeit von Recht und Gerechtigkeit, die auf das Wiederkommen von Jesus Christus hinweist, wenn er am Ende Gericht halten wird über uns Menschen und über unsere Werke. Wenn wir das heute als Christen in Deutschland in einem Umfeld von Frieden und Glaubensfreiheit tun können, ist es eine umso größere Verantwortung, die wir haben, wie wir damit umgehen. Israel wendete sich von Gott ab und verehrte andere Götter, gab anderen Dingen seine Aufmerksamkeit, seine Zeit, sein Geld, seine Ressourcen. In Kapitel 7 von Jeremia lesen wir, dass Israel sich darauf verlassen hat, dass ja der Tempel in Jerusalem steht, also die Gegenwart Gottes, das Zeichen der Gegenwart Gottes ja da ist und Gott ja doch nicht Gericht halten würde. Aber sie haben sich in der Hinsicht vertan. Gott hat Gericht halten und so wie er das dargetan hat, so dürfen wir sicher sein, dass Jesus Christus, so wie die Bibel es sagt, einmal wiederkommen wird und Gericht halten wird über dich, über mich, über uns, über die Menschen, wie wir gelebt haben, ob wir Gott vertraut haben, ob wir bereit waren, Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen. Glaubst du persönlich an die Gnade Gottes? Glaubst du aber auch an ein Gericht Gottes, das dich und mich treffen wird? Einen zweiten Gedanken möchte ich aus diesem Text mitnehmen, der diese große Ablenkung vielleicht für uns sein kann. Der Text sagt, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums und der Starke nicht seiner Stärke. Drei Begriffe, die alle Ausdruck von Erfolg, Macht und Unabhängigkeit sind. Drei Begriffe, die wir ganz natürlich als erstrebenswert ansehen würden. Drei Begriffe, die von Kind an geprägt werden, als wichtig und bedeutsam im Leben. Manchmal mit unterschiedlicher Gewichtung, aber grundsätzlich sind sie alle drei vorhanden. Drei Begriffe, die das Weltgeschehen politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich beeinflussen. Es geht immer um die Macht der Information. Es geht immer um Besitz, um Ansprüche, etwas zu haben. Es geht immer darum, wer ist der Starke und wer muss sich unterordnen. Drei Begriffe, die entscheidend sind für das Überleben und Fortbestehen von Personen, Gesellschaften und Nationen. Drei Begriffe, die unseren Alltag mehr bestimmen, als wir, glaube ich, manchmal für wahr haben wollen. Drei Begriffe, die unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse am Ende aber nicht stillen können. Wir erleben immer wieder, auch wenn Menschen all dies haben, dass trotzdem ihr Herz leer ist und sie unzufrieden sind. Drei Begriffe, die ihren großen Auftritt nur in dieser Welt haben und mit dem Tod in der Bedeutungslosigkeit enden. Wir können nichts von dem über die Schwelle des Todes mitnehmen. Drei Begriffe, von denen wir nie satt werden, nie genug bekommen und die nie für Zufriedenheit sorgen. Drei Begriffe, die uns im Griff haben, wenn wir keinen Gegenpol haben, den Gegenpol, den wir in diesem Text in unserem Schöpfergott haben. Drei Begriffe, die für Christen in der westlichen Welt und der europäischen Freiheitskultur geprägt von Selbstbestimmung, Reichtum, freiem Zugang zu fast allem, einer langen Friedensperiode zu einer gewaltigen Gefahr für uns Gläubige werden können. Drei Begriffe, die die Fähigkeit haben, unsere Abhängigkeit und unsere Beziehung zu Jesus Christus zu unterwandern. drei Begriffe, die das Potenzial haben, Jesus Christus als Herrn in unserem Leben zu verdrängen und dass diese Dinge Herr in unserem Leben werden. Gott sagt hier, klug ist der, der erkennt, dass Gott der Herr ist. Das Kennen meint hier ein enges, ein persönliches Verhältnis zu Gott. Es wird im gleichen Klang benutzt für das intime Verhältnis zwischen einem Mann und einer Frau und ist nicht nur rein intellektuell gemeint. Es ist ein alles auf eine Karte setzen, ein völliges Vertrauen, das nichts anderes in Konkurrenz damit treten kann. Wenn wir mal so die letzten Predigten zurückschauen, dann drehen sich alle Predigten darum, um unsere Beziehung zu unserem Herrn, um Gott zu kennen. Wir haben zwei Predigten aus Hiob über den bewährten und geprüften Glauben gehört. Wir haben darüber gehört, dass wir Gott die Ehre geben sollen mit unserem ganzen Leben und mit unseren Ressourcen. Wir haben darüber gehört, dass Leben in Christus eine ganz wichtige Voraussetzung ist, also bei Jesus zu bleiben, der wichtigste Auftrag ist, den wir haben. Und dass die Gefahr ist, dass wir aktiv sind, so wie vielleicht das Volk Israel, aber dass wir gar nicht mehr bei Jesus sind. Wir haben zum Erntedankfest die Predigt über die Dankbarkeit gehört, dass wir Gott an erster Stelle sollen. Alle Predigten bringen Gottes Liebe zu uns Menschen zum Ausdruck. Seine Lebens- und Rahmensbedingungen, seine Fürsorge für uns Menschen und geben uns den Raum, am Ende ihm die Ehre zu geben. Wenn wir so ganz in groben Zügen auf unser Leben schauen, dann sind die ersten 20 bis 30 Jahre, zumindest bei uns in Deutschland und Europa, davon stark geprägt, dass Bildung im Vordergrund steht, mit der Absicht, uns weise und lebensfähig zu machen, uns auszubilden für ein Leben auf dieser Erde. Das Thema Weisheit. Die nächsten 30 bis 40 Jahre sind oft dominiert von dem Gedanken der Vermögensbildung, der Absicherung fürs Alter, Lebensentfaltung, Familie gehört dann dazu. Da steht vielleicht so das Thema Reichtum drüber. Und parallel dazu wird das Thema Gesundheit bedeutsamer und der Gedanke, welche Spur hinterlasse ich im Leben. Das Thema Stärke. Diese Themen nehmen automatisch viel Platz in unserem Leben und Gesprächen ein, in unserer Lebensplanung und in der Freizeitgestaltung. Die Frage, die wir uns von Zeit zu Zeit immer wieder stellen müssen, ist, wer oder was beeinflusst wen? Beeinflusst unser Glaube an Jesus Christus diese Lebensbereiche? Oder beeinflussen diese Faktoren unseren Glauben und unsere Beziehung zu Jesus Christus? Prägt Jesus Christus in unserem Leben unsere Einstellung zur Weisheit, zum Reichtum, zur Stärke und Gesundheit? Setzen wir Christen und als Gemeinde einen deutlichen Akzent in der Gesellschaft zur Frage, was der Sinn im Leben ist, was unser Antrieb und unsere Motivation ist? Oder ist ein Christsein ein Element unter vielen, das unser Leben angenehm und schön macht, ein gutes Gefühl gibt, weil wir uns für ein besseres Leben einsetzen? Sind wir beseelt davon, unser Leben so zu gestalten, dass Jesus Christus so deutlich wie möglich durchstrahlt? Ist unser Gebet gefüllt davon, dass Jesus Christus durch uns persönlich und die Gemeinde verherrlicht wird? Ich hatte vor kurzem einen Termin bei meinem Steuerberater. Und er sagte mir, dass ich nicht genug für mein Alter vorsorge und dass Diana und ich im Verhältnis dazu zu viel spenden würden. Gleichzeitig kennt mein Steuerberater aber eine meiner größten Herausforderungen im Leben, die dazu führen, dass ich immer wieder mit meiner Steuererklärung hinterherhinke. Es hat sich ergeben, dass wir darauf 2 Stunden über Gemeinde und über den Glauben gesprochen haben. Ein Stück erzwungene Transparenz über den Glauben und über Niederlagen und die lebendige Hoffnung der Ewigkeit. Erzwungene Transparenz, weil mein Steuerberater diese Informationen automatisch hat und braucht und mein Leben in Zahlen vor sich liegen sieht. Eine Transparenz, wo ich aber auch zugestehen muss, die nicht immer da ist. Weil ich sie woanders vielleicht verschleiern kann oder nicht so ehrlich vielleicht bin. Aber ich wünsche mir persönlich mehr davon. Und ich erbitte von Gott mehr davon in meinem Leben, damit Jesus Christus mehr sichtbar wird, mehr Transparenz in meinem Leben, was mich ausmacht, was mein Glaube ist, was meine Werte sind, worauf ich in meinem Leben baue. Ich möchte schließen mit einer eigenen Version dieser zwei Verse aus Jeremia 9, 22, 23. Und vielleicht könnt ihr da mitgehen. Ich will mich nicht meines Wissens rühmen, nicht meiner Stärke oder Gesundheit, nicht meines Besitzes und Reichtums, sondern ich will mich darin rühmen und klug sein, dass ich durch die Gnade Gottes Jesus Christus als Herrn und Retter erkennen konnte, der sich als Gott zeigt, indem er Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit auf der Erde übt. Amen. Lasst uns beten und lasst uns dazu bitte nochmal aufstehen. Und Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass du das in dir vereinst, die Gnade und Barmherzigkeit und Liebe, die dich getrieben hat, auf die Erde zu kommen, Mensch zu werden, uns die gute Botschaft der Errettung zu bringen und unsere Sünden, meine Sünden, auf dich zu nehmen. Und lieber Vater im Himmel, ich bin dir dankbar, dass du deinen Sohn geschickt hast, damit Licht ins Dunkel unserer Verlorenheit kommt. Und ich danke dir, großer Gott, dass du Recht und Gerechtigkeit walten lassen wirst. Oft empfinden wir so viel Ungerechtigkeit und dass vielleicht nicht recht gesprochen wird. Und wir empfinden vielleicht an der falschen Stelle deine Barmherzigkeit oder empfinden sie vielleicht selber gerade nicht in unserem Leben. Aber wir wollen beten, Herr, dass das mehr und mehr in unserem Leben sichtbar wird. Deine Gnade und Barmherzigkeit, die uns herausgerufen hat und unsere Treue zu deinem Wort, die ein Licht in dieser Welt sein soll in Bezug auf dein Recht und deine Gerechtigkeit, die du aussprechen wirst und die mit deinem Wiederkommen Jesus Christus eintreten wird. Und so möchte ich beten, Herr Jesus, für jeden Gläubigen hier, der heute da ist. Es ist ein Geschenk und ein Vorrecht, dass wir dein Wort haben dürfen. Und wir wollen uns immer wieder daran erinnern und immer wieder daran ausrichten und das immer wieder ernst nehmen, was wir in der Offenbarung lesen. Wir wollen hinhören und sehen und vorbereitet sein und sowohl deine Barmherzigkeit wie auch dein Recht verkündigen in dieser Erde. Und Herr, ich bete auch für die Personen, die die Entscheidung für dich vielleicht noch nicht getroffen haben, für die dein Gericht eine Endgültigkeit auch bedeuten wird, eine ewige Trennung von dir, wenn diese Gnadenzeit, die Möglichkeit der persönlichen Entscheidung nicht getroffen wird. Und Herr, wir beten, dass du uns als Einzelnen wie auch als Gemeinde gebrauchst, um dieses Licht der Gnade und der Vergebung hineinzubringen in unser Umfeld, in unsere Gesellschaft, dass so viele wie möglich gerettet werden und deine Kinder werden. Rüste uns dafür zu. Und ich möchte es jetzt im Gebet einfach auch jedem zurufen. Es ist Gnadenzeit. Das ist heute die Möglichkeit, Kind Gottes zu werden und Ewigkeit zu erleben. Amen.